Moin, herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge. Heute Teil 2, Fliegen ins Ausland. Ich schaue mit euch zu unseren Nachbarn in die Benelux-Staaten. Ich nehme euch mit in den hohen Norden nach Norwegen, Dänemark und Schweden. Und weil es so schön ist, düsen wir dann gleich nach Osteuropa rüber. Wir gehen nach Tschechien, nach Polen und in die Slowakei. Alle wichtigen Daten gibt's natürlich auch für euch wieder unten in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Many happy landings, bleibt gesund.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Fliegen ins Ausland. Wir gucken heute zu unseren skandinavischen Nachbarn nach Dänemark, Schweden und nach Norwegen. Vorweg, auf dänischen und auf schwedischen Plätzen ist das Fliegen ohne Flugleiter an der Tagesordnung. Das bedeutet, Landerichtung je nach Wind wird selbst entschieden, gebt sauber eure Positionsmeldungen ab, haltet nach anderem Verkehr Ausschau, fliegt an, landet und damit ist fertig. So, in Norwegen sieht das Ganze schon ein ganz klein bisschen anders aus. Es gibt weniger Flugplätze in dem Land. Und die sind dann aber auch gleichzeitig gepaart mit Linienverkehr und deswegen sind diese Plätze dann besetzt. Umso besser für den Piloten, der da kommt, dann hat er gleich noch einen Lotsen oben auf dem Turm sitzen. Aber auch skandinavische Sommer an sich können wunderschön sein. Wenn die Ostsee dann richtig schön aufgewärmt ist, kann das ein richtig cooler Badeurlaubstipp sein. Also schauen wir uns die drei Länder heute einfach mal genauer an und starten jetzt gleich mal mit Dänemark durch. Vorab ein ganz wichtiger Hinweis, das Fliegen über See ist in Dänemark einfach unvermeidlich. Aus diesem Grunde solltet ihr also eine Rettungsweste für jeden Insassen an Bord haben. Und wenn ihr über Wasser fliegt, dann solltet ihr diese Rettungsweste natürlich dann auch tragen. Und ein PLB-Notsender ist auch von Vorteil, wenn man den dabei hat. Die Aufgabe eines Flugplans bei grenzüberschreitenden Flügen entfällt. Ich würde aber vorschlagen, weil das so einfach ist in diesen Navigations-Apps und damit man einfach in Übung bleibt und wir das auch in Folge 2 angesprochen haben, den Flugplan einfach mal einen aufgeben, selber feilen, rausschicken und dann das Ding scharf machen und losfliegen. Es schadet ja nicht. Fliegen in Dänemark ist wunderschön. Ich selbst bin vor 2 Jahren in Dänemark geflogen. Das war großartig. Das Land ist wirklich überall super flach. Von daher kann man dort auch noch mit gutem Gewissen fliegen, wenn das Wetter auch mal nicht so dolle ist wie bei uns, weil da einfach wenig Hindernisse stehen. Vorsicht! Die Dänen lieben es, ihre 1000 Fuß und mehr hohen, dünnen Funkmaste aufzustellen. Die sind teilweise schwer zu erkennen, aus dem Grunde schön aufpassen und rausgucken. Die Lotsen, die sprechen wirklich sehr gutes Englisch, sind überaus freundlich und hilfsbereit. Und wenn man sich bei kleineren Plätzen, die unbesetzt sind, unsicher ist, ob es eventuell sogar Sprit für den eigenen Flieger gibt, dann einfach ein paar Tage vorher schnell eine E-Mail hinschreiben oder auch mal gerne anrufen. Englisch wird überall gesprochen, sehr gut, und Deutsch werdet ihr sicherlich auch oft vorfinden. So, und wir bleiben jetzt aber erstmal auf dem Jütland, also dem Festlandsteil von Dänemark, und da gibt es viele Ziele, die für Piloten wirklich mehr als interessant und spannend sind. Und gerade wenn ihr vielleicht Kinder habt und habt ihr die mit ins Flugzeug eingeladen und Mama und Papa sind jetzt auf dem Weg nach Dänemark, dann empfehle ich euch einen Ausflug nach Billund, nach Echo Kilo Bravo India, denn dort liegt direkt am Eingang des General Aviation Terminals der Eingang zum Legoland. Und es ist das Ur-Legoland des dänischen Spielzeugherstellers.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Sehr sehenswert, ganz toll. Bin auch schon ein paar Mal da gewesen. Nicht im Legoland selbst, aber in Billund. Es ist ein Besuch wert. In Randers, Echo Kilo Romeo Delta. Dort findet sich in der Stadt Renskov, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die dänischen Zuhörer unter euch mögen mir das verzeihen. Mein Dänisch ist eingerostet. Dort gibt es einen Regenwald in 3 riesigen Glaskuppeln. Ist dort ein tropischer Zoo untergebracht, den man mit völlig ungefährlichen Tieren durchwandern kann. Da gibt es also einen afrikanischen, asiatischen und einen südamerikanischen afrikanischen Regenwald, den man da erkunden kann. Luftfahrtfans wird es den ein oder anderen unter uns sicherlich geben. Da wäre dann zum Beispiel Stauning Echo Kilo Victor Yankee zu empfehlen. Da gibt es ein dänisches Luftfahrtmuseum direkt am Flugplatz. Man kann sich auch einen Mietwagen organisieren und kann dann zum Beispiel zu den super Nordseestränden am Ringkøbing-Fjord fahren. Wenn ihr nach Kopenhagen fliegen möchtet und das auch tun wollt, dann empfehle ich euch den Flugplatz Roskilde, Echo Kilo Romeo Kilo. Der ist ziemlich gut zu erreichen. Von dort kann man nämlich mit einem Taxi zum Bahnhof fahren und dann könnt ihr dann mit so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Vorortzug, das sind glaube ich so 20 Minuten, habe ich im Internet irgendwie mal recherchiert, seid ihr dann direkt in der Metropole Kopenhagen drin. Kleines Schmankerl für den Abflug, beziehungsweise auch für den Anflug. Es gibt über Kopenhagen einen VFR-Korridor, der ist auch in der Anflugkarte verzeichnet und den kann man auch mit Freigabe kann man direkt über die Stadt fliegen. Wir wollen aber natürlich auch den Ostseeinseln gerecht werden, die wirklich wunderschön sind und auch wirklich gut zu erreichen sind. Da gibt es zum Beispiel Ærø, Echo Kilo Alpha Echo. Das liegt 30 nautische Meilen von Kiel entfernt. Die Graspiste, ja, die ist etwas uneben, möchte ich es mal ausdrücken. Und ich habe herausgefunden, dass man bei der Platzbetreiberin kann man sich Fahrräder leihen und dann sich auf den Weg machen nach Ærøskøbing. Also kurzum, Dänemark lohnt sich auf jeden Fall. Schon alleine die Inseln Samsø, Fjerö und Endelave sind natürlich auch sehenswert. Samsø hat den Vierlettercode Echo Kilo Sierra Sierra. Fjerö heißt Echo Kilo Victor Oscar und Endelave findet ihr unter Echo Kilo Echo Lima. Wer von Dänemark nicht genug bekommen hat und gleich nach Schweden weiterfliegen möchte, dem sei eins vorneweg gesagt, unterschätzt nicht, wie langgestreckt Schweden ist. Also nur, damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, wenn ihr in Stockholm seid, dann habt ihr gerade mal die Hälfte der Nord-Süd-Ausdehnung des Landes hinter euch gebracht. Ein weiterer Tipp oder wichtiger Hinweis, wie ich finde für euch, wenn ihr dort vor Ort seid, viele Flugplätze in Schweden haben Tankautomaten, die oft, sehr oft ausschließlich nur mit der RBP-Tankkarte zu bedienen sind. Also besorgt euch diese Karte. Angesprochen hatte ich sie in Teil 1 von unserer Sendung bzw. von unserer Folge Fliegen ins Ausland. Wenn ihr Schweden dann mit dem Flugzeug erkundet, sei es an der West- oder auch an der Ostküste des Landes, dann wird euch euer Weg über viele Schären, also so die viele kleine Felsinseln unterschiedlichster Größe führen und wahrscheinlich auch faszinieren. Wenn ihr Lust dazu habt, dann landet gerne auch am Stockholmer Stadtflughafen Bromma, Echo Sierra Sierra Bravo. Das ist nicht billig, aber es ist ein Erlebnis der besonderen Art und ihr landet halt nun mal direkt in der Stadt Stockholm. Das ist es ja eigentlich schon wieder fast wert, da zu landen. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr die größeren Inseln Öland und Gotland mal besucht. Im weiteren hohen Norden von Schweden, da wird es dann irgendwann mal dann doch ziemlich einsam. Teilweise gelten dort auch besondere Vorschriften bezüglich der Flugplanaufgabe, gerade weil es eben so einsam ist. Und zu guter Letzt noch ein klitzekleiner Hinweis. In Schweden gibt es die Lufträume TIZ. Das ist Traffic Information Zone und TIA, die Traffic Information Area. Die sind in dem Land sehr verbreitet. Ihr benötigt für die Einflug keine Freigabe, aber ihr müsst Funkkontakt zur Bodenfunkstelle haben. Wer von uns Pilotinnen und Piloten hat eigentlich das Traumziel, einmal ans Nordkap zu fliegen? Also ich kann es mir vorstellen, ich würde es gerne mal machen und das wird auch auf meiner Agenda draufstehen, beziehungsweise steht auf meiner Agenda drauf und es ist natürlich ein Traumziel von vielen Piloten, mal den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes anzusteuern. Und damit herzlich willkommen in Norwegen. Vorweg sei eins gleich mal gesagt, das Fliegen in Norwegen ist in vielen Teilen anspruchsvoller als in Schweden oder in Dänemark. Warum? Das liegt zum einen am Gelände selbst, denn es gibt dort sehr hohe Berge mit engen Tälern und mit Fjorden. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch dann die Küste nicht mehr so weit weg. Und da kann man zum Beispiel tief über das Wasser hindernisfrei fliegen. Das Wetter spielt auch eine sehr große Rolle in Norwegen, denn hier kommen die atlantischen Tiefdruckgebiete an. Aber wir sind ja alle Sonnenkinder und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir einen Sommer erwischen oder eine Zeitspanne erwischen, dass wir gutes Wetter zum Fliegen haben. Wenn ihr aus Dänemark nach Norwegen fliegt, dann wäre die Stadt Bergen ein sehr guter Anlaufpunkt. Echo November Bravo Romeo. Und wenn man dagegen der schwedischen Küste oder von der schwedischen Küste kommt, dann ist Oslo ein ziemlich guter erster Stopp für euch. Dann ist es der Flugplatz Kjeller, Echo November Kilo India. Dort braucht ihr aber allerdings PPR. Kjeller ist zum Beispiel auch einer der ganz wenigen Plätze, die in Norwegen nicht von dem Staatsunternehmen Avinor betrieben werden. Und solltet ihr eine Norwegen-Reise unternehmen, dann solltet ihr euch vorab online die sogenannte Weekly Seasons Card kaufen. Mit dieser Karte oder beziehungsweise mit dem Kauf dieser Karte sind nämlich alle Lande- und Parkgebühren abgegolten. Ich gebe euch dazu gleich noch ein paar Infos. Ganz wichtig sind auch die Öffnungszeiten der Flugplätze, die ihr erstmal erfragen solltet im Vorfeld, genauso wie die Spritverfügbarkeit. Es ist nämlich meistens so, dass die Plätze nur dann öffnen, wenn Linienflieger ankommen. Die Zeiten für die Öffnung könnt ihr auf der Webseite von Avinor einsehen, die werden dort veröffentlicht. Die werden dann aber oft nochmal nachträglich per Notem geändert. Also hier bitte nochmal genau recherchieren oder einfach vorab anrufen und nochmal genau nachfragen. So, dann will ich euch noch die versprochenen Norwegen-Tipps geben, also die Einreise nach Norwegen. Norwegen ist also ein Schengen-Unterzeichner, ist aber kein EU-Mitglied. Wenn ihr einen Flugplan aufgebt und den mindestens 4 Stunden vor Abflug an den Zoll mailt, dann können privat beliebige Plätze ohne Zollkontrolle von euch angeflogen werden. Für grenzüberschreitende Flüge braucht ihr einen Flugplan und aus SAR-Gründen ist er in der einsamen Region auf jeden Fall sehr sinnvoll. Der Transponder-Code für den Standard VFR ist wie bei uns 7000. Der FIS-Fluginformationsdienst, der wird von Polaris Control geführt. Klar, Kontakt sollte man immer aufnehmen, aber manchmal ist es aus geländebedingten Gründen dann einfach nicht möglich, mit den Kollegen in Kontakt zu treten. AFIS ist an vielen Plätzen, die haben diesen AFIS-Dienst, besonders die Meldung Runway Fee, die soll zurückgelesen werden. Für das Briefing kann ich euch für die Flugplanung und Wetter die ippc.no-Adresse nennen. Ich stelle euch das auch nochmal unten in die Shownotes rein. Ja, die ULs, die brauchen eine Einfluggenehmigung der Luftfahrtbehörde. Das ist jetzt momentan gerade so ein Hin und Her, ob sie es brauchen oder nicht brauchen. Ich stelle euch trotzdem mal einfach die E-Mail-Adresse von der Luftfahrtbehörde unten mit in die Shownotes und dann könnt ihr denen nochmal eine E-Mail schreiben und mal schauen. Landegebühren, wie eben angesprochen, die meisten Flugplätze werden von Avinor betrieben. Auch die Webadresse stehen unten bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr euch diese Weekly Seasons Card kaufen. Moin, hallo, herzlich willkommen zu Teil 5 unserer kleinen Serie Fliegen ins Ausland. Wir gucken heute mal zu unseren Nachbarn nach Belgien, in die Niederlande und nach Luxemburg. Ja, und wenn man dann so in die Luftfahrtkarte reinguckt, dann brechen bei dem einen oder anderen dann doch die Schweißperlen aus, die Augen werden groß, die Backen werden dick, denn in diesen kleinen Ländern, gerade Belgien, Niederlande, da gibt's nicht nur wahnsinnig viele Flugplätze, nein, auch Lufträume und die Sperrgebiete liegen alle ziemlich eng aneinander, was natürlich dazu führt, man muss sich einer großen Herausforderung stellen. Das ist so der erste Blick, den man auf der Karte hat. Wenn man dann aber noch mal ein bisschen genauer reinzoomt und einfach mal sich so ein bisschen die Höhen anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, dort zu fliegen, wenn man nicht allzu hoch fliegt. Dann kommt man nämlich eigentlich ganz gut bei den ganzen ATZs, den Aerodrome Traffic Zones, wie es da drüben so schön heißt, eigentlich ziemlich gut durch. Also gerade in den Niederlanden kann man eben davon auch profitieren, dass die da drüben, die lieben Nachbarn, kaum Geländehindernisse haben. Also kann man da schön im Tiefflug übers Land donnern. Das sieht natürlich bei den Belgiern dann schon wieder ein bisschen anders aus, denn die haben da ein Hindernis, das sich Ardennen nennt. Ja, und der letzte im Bunde, die Benelux-Staaten, wie sie so schön heißen, die haben ein ganz großes Problem. Die haben nämlich einen sogenannten Flugplatzmangel. Es gibt nämlich außer dem großen Flughafen in Luxemburg, dieser internationale Flughafen, eigentlich gar keine weiteren Plätze. Es gibt sie natürlich schon, aber nichtsdestotrotz, diese ganzen Plätze, wenn man sich das im Internet raussucht und recherchiert, findet man ganz schnell raus, die haben alle eine PPR-Pflicht. Das heißt also, man muss sehr, sehr genau planen und mit den Kolleginnen und Kollegen am Platz da sofort in Kontakt treten, um dann eben seine Landung anzukündigen. Gut, wir wollen aber jetzt erstmal in Belgien anfangen und ich möchte euch erstmal die kleinen Belgien-Tipps an die Hand geben. Für die Einreise ist logischerweise keinerlei Grenz- oder Zollkontrolle erforderlich. Klar, Belgien, ne? Ist ja ein EU-Staat. Flugplan, den braucht ihr nur, wenn ihr im kontrollierten Luftraum unterwegs seid. Und der Transponder-Code in Belgien, der lautet wie bei uns 7000. FIS ist sehr einfach. Das gibt's auf der Frequenz 126,9 und heißt Brussels Information. So, und die Damen und Herren, die mit einem Luftsportgerät unterwegs sind, mit dem UL, die deutschen ULs brauchen eine Einfluggenehmigung und die kostet 102 Euro und gilt ebenfalls auch für Luxemburg. Und die Adresse dazu, den Link haue ich euch unten in die Shownotes, wo ihr das beantragen könnt. So, steigen wir ein mit dem Fliegen in Belgien. Eingangs habe ich es schon angesprochen, wenn man auf die Luftfahrtkarte, auf die belgische Luftfahrtkarte guckt, dann habt ihr in allen erdenklichen Höhenbändern irgendwo, immer irgendwo ein Sperrgebiet, ein militärisches Sperrgebiet. Und das gilt es dann zu umfliegen. Wenn man aber genauer auf die Karte drauf guckt, sieht man schon, dass die ganzen militärischen Sperrgebiete zeitweise nur aktiv ist. Heißt also für euch, ihr müsst die NOTAMs genau studieren und ihr müsst in diesem Falle sehr intensiv mit FIS kommunizieren in Belgien. Ganz große Aufmerksamkeit vom Piloten erfordert der Osten Belgiens. Denn dort tummeln sich dann nochmal Sperrgebiete, DMZs, ATZs etc., wo ihr dann wirklich ganz genau aufpassen müsst. Hat man dann erstmal so seinen Flugplatz, seinen Lieblingsflugplatz gefunden, dann gibt es natürlich auch viele schöne historische Städte in dem Nachbarland zu erkunden. Die Hansestadt Brügge ist wirklich sehenswert durch die vielen Kanäle, auch die vielen Fachwerkhäuser. Einen Flugplatz in Brügge, bei Brügge gibt es nicht. Es empfiehlt sich aber Ostende dann eben vielleicht anzufliegen. Echo Bravo Oscar Sierra liegt direkt an der Küste und mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich rausgefunden, kann man sogar ziemlich gut nach Brügge anreisen. Ja, und dann das nächste Highlight ist natürlich dann Antwerpen, Echo Bravo Alpha Whiskey. Der Flugplatz liegt direkt in der Stadt, dementsprechend natürlich auch stark frequentiert. Da muss man dann vorbereitet sein. Und Antwerpen ist natürlich auch bekannt als die sogenannte Diamantenstadt. Mir würde da jetzt so ganz spontan der Filmtitel von James Bond einfallen, Diamonds Are Forever. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem großen Luftfahrthindernis, das ich am Anfang angesprochen habe, die Ardennen. Dort gibt es nämlich den kleinen Flugplatz von Spa, Echo Bravo Sierra Papa. Ja, Spa, das hat tatsächlich mit dem Gattungsbegriff Spa zu tun, das kann man wirklich so sagen. Die Stadt Spa hat nämlich Thermalquellen und auch eine wirklich lange, lange Tradition als Kur- und Heilbad und daraus ist dieser Begriff Spa entstanden. Am Flugplatz in Spa gibt es auch ein Restaurant, das lohnt sich auch zu besuchen, mit einer sehr guten Küche. Und laut Apple-Karten zu Fuß braucht man in die Stadt vom Platz aus ja so gute 20 Minuten, dann seid ihr direkt in Spa drin. Spa ist wirklich ein wunderschöner Ort, viele historische Gebäude, die man dort besuchen kann. Und im Anflug oder im Abflug könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal die kurvige Piste der Formel 1 oben anschauen aus der Luft. Der große Preis von Spa. So, lasst uns mal in die Niederlande fliegen zu unseren Kollegen. Ich bin ja immer wieder von der Größe von Amsterdam Schiphol oder Schiphol, wie man es aussprechen mag, immer wieder beeindruckt. Es ist ja einer der größten Airports hier in Europa und dementsprechend ist natürlich auch der Luftraum um Schiphol herum definitiv groß gestaffelt. Er beginnt bereits in 1500 Fuß, also dementsprechend sollte man über Tiefflugkenntnisse verfügen, wenn man dort in den Niederlanden unterwegs ist. Zusätzlich gibt es in den Niederlanden aber auch Schutzgebiete. Das Wattenmeer, das ist den Niederländern mehr oder weniger, muss man wirklich allen Ernstes sagen, heilig. Ihr müsst dort mindestens die 1500 Fuß Höhe einhalten. Tut man das nicht, gibt's Ärger von FIS. Das Fliegen an sich in den Niederlanden ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, es ist unproblematisch, wenn man die Route konsequent vorher durch die vielen Kontrollzonen und die ATZs geplant hat. Wenn man durch eine TMZ durchfliegt, ja natürlich, ein aktiver Transponder ist dann Pflicht. Und in der RMZ, klar, da wird Funkkontakt dann eben gehalten mit der jeweiligen Bodenfunkstelle, die dann da eben angegeben ist in der Karte. Wenn ihr im Frühjahr nach Holland bzw. in die Niederlande fliegt, ihr werdet es dann aus der Luft sehen, Tulpen kommen aus den Niederlanden. Es gibt dort dann wahnsinnig große Felder und das ist wirklich ein Augenschmaus, wenn man sich das alles angucken kann, diese knallbunten Felder, die dort unten dann anfangen zu blühen und wenn dann die Tulpen dann zum Leben erwachen. Ganz großes Highlight sind natürlich auch die Inseln am Wattenmeer. Die sind auch mit dem Flugzeug gut zu erreichen. Wenn ihr mal keine Lust habt, nach Wangerooge oder nach Jüst zu fliegen, dann sei euch doch hier mal Ameland an die Hand gegeben. Echo Hotel Alpha Lima und Texel. Das sind die beiden Plätze, die man oder die beiden Inseln, die man dort anfliegen kann. Piloten werden da äußerst herzlich empfangen. Man kann sich an den Plätzen Fahrräder oder auch E-Bikes mieten und dann könnt ihr an den Dünen, so ist es Tradition in den Niederlanden, dann könnt ihr dort ein sogenanntes Bistro-Hopping durchführen. Ich persönlich tendiere ja eigentlich mehr zum Bar-Shipping für die Hopfenkaltschale. Aber man kann dort auch Barhopping durchführen. Also das bedeutet, dass ihr an den Stränden alle paar hundert Meter oder in einem gewissen Abstand einfach schöne Bistros findet und dort könnt ihr dann einkehren. In Texel könnt ihr euch dann sogar überlegen, ob ihr sogar direkt das Hotel am Platz anmieten möchtet. Wer jetzt Lust hat, nach Amsterdam zu fliegen, er sollte sich dann überlegen, ob er in Lelystad landet, Echo Hotel Lima Echo. Der Platz ist für kleinere Flugzeuge und von dort aus kann man dann Richtung Amsterdam mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Aber Vorsicht, das Flugaufkommen ist extrem hoch. Besuch ist natürlich auch Groningen wert, Echo Hotel Golf Golf. Dort gibt es nämlich eine Cirrus-Werft, also die Cirrus-Flieger unter euch oder auch die, die sich mit dem Gedanken tragen, sich eine Cirrus zu kaufen und sie vielleicht in Groningen warten zu lassen, können ja gerne mal die Cirrus-Werft dort besuchen und sich dann anschließend in der äußerst schönen, attraktiven Altstadt von Groningen umsehen. Und damit kommen wir zum Fliegen nach Luxemburg. Ich habe es anfangs angesprochen, Luxemburg, das ist ein sehr kleines Land, die vielen Plätze fordern PPR und der große Platz ist dann eigentlich nur Echo Lima, Lima X-Ray. Es gibt dann noch einen größeren Grasplatz, der heißt Nördrange, Echo Lima November Tango, aber Luxemburg International Airport hat wirklich hohe Gebühren. Und wir sprechen hier von sehr hohen Gebühren. Die liegen zwischen 150 bis 200 Euro. Luxemburg ist eine wunderschöne Stadt, landschaftlich wunderschön gelegen. Man muss sich eben überlegen, ob man diese extrem hohe Gebühr bezahlen will oder ob man sich überlegt, in Trier zu landen, Echo Delta Romeo Tango, dann eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also sprich dem Zug, eben rüber zu fahren nach Luxemburg. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ist es denn eigentlich dann noch ein Auslandsflug? Fragezeichen. Abschließend noch ein kleiner Luxemburg-Tipp. Ihr braucht natürlich zur Einreise keine Grenz- oder Zollkontrollen über euch ergehen zu lassen. Wenn ihr einen Flugplan aufgebt, dann ist das nur erforderlich, wenn ihr im kontrollierten Luftraum von Luxemburg unterwegs seid. Der Transponder-Code lautet wie bei uns 7000. Jetzt wird's lustig. FIS, dieser Dienst, wird komplett von Luxemburg Approach vom Flughafen übernommen. Und wie auch schon in Belgien angesprochen, deutsche ULs, die brauchen eine Einfluggenehmigung, die gibt es bei der belgischen Luftfahrtbehörde und die kostet 102 Euro. Da arbeiten die Belgier mit den Luxemburgern zusammen, das heißt, ihr könnt dann also sowohl in Belgien als auch in Luxemburg unterwegs sein. So, und last but not least nochmal ganz kurz, weil ich es vergessen habe, die Niederlande-Tipps. Ihr braucht zur Einreise keine Grenz- oder Zollkontrolle, aber ihr braucht einen Flugplan. Der Transponder-Code, der ist bei den Niederländern auch auf 7000 geschaltet und der Fluginformationsdienst wird von Dutch Military übernommen. Passt bitte auf, wenn ihr in den Niederlanden fliegt. ATZ, RMZ und TMZ sind an der Tagesordnung. Dementsprechend muss die Flugplanung absolut sauber und ordentlich durchgeführt werden. Ich hatte es angesprochen, das Wattenmeer. Schutzgebiete dürft ihr nicht unter 1500 Fuß MSL überfliegen. Da werden die Niederländer echt zickig. Und auch hier nochmal der Tipp für die ULs. Deutschen ULs, die brauchen keine Einfluggenehmigung, aber ihr müsst ein ELT bzw. ein PLB und außerhalb von Luftraum Golf logischerweise einen Transponder an Bord haben und ihn auch einschalten, wenn es geht. In diesem Sinne, many happy landings. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 6 unserer Folge Fliegen ins Ausland. Und auf die heutige Folge freue ich mich besonders, denn wir fliegen nach Polen, Tschechien und die Slowakei. Und wie der ein oder andere natürlich weiß, wir waren dieses Jahr 2023 in Tschechien unterwegs gewesen. Und auf unserer Podcast-Hörerreise wird es im nächsten Jahr nach Polen gehen. Von daher freue ich mich jetzt schon darauf, euch so einen kleinen Ausblick darauf geben zu können, was ihr, wenn ihr nicht mitfliegt, alles verpassen werdet, wenn ihr bei uns nicht dabei seid. In diesem Sinne starten wir also direkt einmal mit dem Fliegen in Polen. Das Land ist riesengroß und ist aufgrund seiner Größe eigentlich auch fliegerisch ein absolutes Multitalent. Wenn man nämlich jetzt mal an der Ostküste startet und dann über die abwechslungsreiche Masurische Seenplatte fliegt, dann kann man auch ganz kurz mal ins Riesengebirge kommen und das bietet ja dann für jeden Piloten wirklich auf allen Ebenen eine ganz tolle Herausforderung. Aufgrund der aktuellen politischen Situation möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Polen an seinen Grenzen zu drei Nicht-EU-Ländern angrenzt, nämlich zur Ukraine, zu Belarus und zur Exklave Kaliningrad. Warum sage ich das? Ältere Piloten unter euch kennen es wahrscheinlich noch, die ADIZ. Das ist ein 15 Kilometer breiter Air Defense and Identification Zone, wie sie genannt wird. Und die darf nur mit Flugplan und telefonischer vorheriger Anmeldung durchflogen werden. Ich sage es einfach nur aus dem Grunde, weil man sich vielleicht in momentanen Zeiten vielleicht nicht so nah an die polnische Grenze, an diesen Gebieten oder gerade zur Ukraine hin vielleicht bewegen sollte. Ansonsten ist auch Polen ein Land, welches gerade mit TSA und TMAs absolut gut gefüllt ist und deswegen stellt auch das Fliegen in Polen eine Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz, es gibt eine interaktive Karte mit den Airspaces und die könnt ihr finden unter https://airspace.panzer.pl. Ich stelle euch das natürlich unten auch nochmal in die Shownotes rein, damit ihr einfach wisst, wie man mit diesen verschiedenen Zonen umgehen muss und wie man dann mit FIS im Kontakt ist. Lasst uns jetzt aber erstmal im Norden von Polen starten, worauf ich mich nämlich auch wirklich nächstes Jahr sehr freue, denn wir werden in der Hansestadt Danzig mit unserer Reise beginnen. Und Danzig ist nun mal in Polen eines der attraktivsten Ziele, das man sich anschauen kann. Der Flughafen Echo Papa Golf Delta, Gdansk, wie es ausgesprochen wird, ist sehr GA-freundlich. Bisschen weiter im Osten findet sich auch noch Elblak, Echo Papa Echo Lima. Das ist auch ein Platz. Von hier kann man zum Oberländischen Kanal weiterreisen. Dort gibt es ein Schiffshebewerk. Ich habe es eben angesprochen, im Südosten davon gibt es die Masurische Seenplatte. Die ist aus der Luft wirklich mehr als sehenswert. Wunderschöne Landschaft. Wer da mal drüber fliegt, nehmt euch eine GoPro oder irgendwas mit, um diesen Augenschmaus wirklich für die Ewigkeit festhalten zu können. Es gibt einen etwas größeren Flugplatz, der heißt Olsztyn Mazury Echo Papa Sierra Yankee. Dort kann man Sprit bekommen und auch einen Mietwagen, denn auch die Masurische Seenplatte ist nicht nur aus der Luft schön anzusehen, die bietet auch am Boden viele Möglichkeiten, was man da so alles erkunden kann. Im Norden davon gibt es einen Flugplatz, der ist sogar heute noch in Betrieb. Man erkennt ihn noch unter dem deutschen Namen Rastenburg. Der Flugplatz heißt Ketstrin, Echo Papa Kilo Echo. Ja, es ist so. Am 20. Juli 1944 ist Klaus Schenk Graf von Stauffenberg von dort nach seinem erfolglosen Attentat auf Adolf Hitler nach Berlin zurückgeflogen. Es gibt zwei Grasbahnen und zwei Betonpisten aus der Zeit. Die Betonpisten sind inzwischen mit Gras überwachsen. Sie wurden auch damals zerstört, nachdem die Russen dann Richtung Deutschland marschiert sind. Man kann, das habe ich im Internet rausgefunden, einen alten Opel zu kleinem Preis mieten und kann dann natürlich auch die Wolfschanze, die nicht weit von Rastenburg entfernt ist, dann auch besuchen. Also hier an der Masurischen Seenplatte gibt's natürlich auch viel Geschichte zu entdecken. Generell durch die Größe von Polen hat es natürlich auch wirklich eine Fülle von geschichtsträchtigen Orten, die man besuchen kann. Ich kann jetzt gar nicht in dieser kurzen Zeit auf alle eingehen, deswegen möchte ich das ziemlich stauchen und euch einfach nur eine Idee geben, was ihr dann vielleicht einfach mal so ein bisschen besuchen möchtet. Also wenn ihr weiter in den Süden fliegt, dann gibt es da natürlich nochmal eine Fülle von Möglichkeiten, die man besuchen kann. Wir werden es auf unserer Reise auch tun. Wir werden Krakau unter anderem besuchen. Sie wird auch als die heimliche Hauptstadt Polen genannt. Krakau bietet eine unglaubliche Menge an Veranstaltungen, Restaurants, historische Bauten. Man kann natürlich auch wieder unter anderem die Geschichte dort wiederfinden. Die ehemalige Fabrik von Oskar Schindler kann man im jüdischen Viertel von Krakau besuchen. Dann gibt es natürlich noch im Norden Jelena Góra, Echo Papa Juliet Golf. Das ist eine Stadt, die liegt am Fuße des Grunauer Fliegerberges und sie wird als die Geburtsstätte des Segelflugs genannt. Ich ziehe jetzt einfach mal eine Parallele zum Berg der Segelflieger. Das wäre ja dann hier bei uns in Deutschland dann die Wasserkuppe in der Rhön bei Fulda. Im Süden von Polen erhebt sich dann das Riesengebirge mit seinen hohen Gipfeln, der Schneekoppe, und dort verläuft dann auch die Grenze zur Tschechischen Republik. Und damit fliegen wir jetzt über die Grenze drüber Richtung Tschechien. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch schnell die Polen-Tipps mit an die Hand geben. Ihr braucht zur Einreise keine grenzpolizeiliche Abfertigung und es fällt auch keine Zollkontrolle an. Dementsprechend gibt es auch keine Nutzung von Airports of Entry. Einen Flugplan braucht ihr für grenzüberschreitende Flüge von und zu den EU-Nachbarn in unkontrolliertem Luftraum nicht. Den Transponder könnt ihr beim VFR-Fliegen in Polen auf 7000 einstellen. Die Wetterinformationen, die gibt es auf Englisch. Den Link dazu haue ich euch unten in die Shownotes rein. Und die Ultraleichtflugzeuge, die brauchen für bis zu 3 Monaten Aufenthalt keinerlei Genehmigung. Jedoch, ihr braucht einen ELT oder einen PLB-Notsender an Bord. So, wir fliegen rüber nach Tschechien. für mich dieses Jahr absolutes Highlight, weil einfach es war eine wunderschöne Reise. Wir haben tolle Eindrücke gesammelt und wir konnten das Fliegen ohne Flugleiter wirklich mehr als ausgiebig erkunden. Und vorneweg, unsere Reise endete in Prag und Prag ist natürlich mit seiner Altstadt dieser barocken und gotischen Bauwerke ein absolutes Muss. Karlsbrücke natürlich, ganz klar, muss man gesehen haben. Um Prag herum gibt es zwei Plätze, die auf die allgemeine Luftfahrt ausgelegt sind. Auf einem davon sind wir gelandet. Das war der Grasplatz Letnani, Lima Kilo Lima Tango. Von dort könnt ihr mit Bus und U-Bahn, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, schnell und gut in die Stadt kommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, Uber ist in Tschechien an der Tagesordnung und es war kleines Geld, was wir bezahlt haben für die Fahrten dahin. Letnani muss man aber sagen, die Bahn, die 05 rechts, die 05 links, das sind ziemlich holprige Graspisten. Also wenn, dann empfehle ich euch mindestens die 05 links zur Landung. Der Alternativplatz dazu wäre Vodochty, Lima Kilo Viktor Oskar. Von dort ist es aber schwieriger, in die Stadt zu kommen. Ich würde euch Letnani empfehlen. Die beiden Plätze, die liegen östlich von Prag und damit im Luftraum des Militärs. Ihr müsst euch also beim militärischen Turm anmelden, in den Luftraum einfliegen, in die Kontrollzone und von da aus könnt ihr dann auf die Frequenz von Letnani wechseln und dann dort landen. Wenn ihr von Deutschland nach Tschechien rüberfliegt, denkt bitte dran, da liegt ein Gebirgszug in der Mitte, der trennt diese beiden Länder voneinander, also eine saubere Wetterplanung und auch die Beobachtung des Wetters sind da natürlich unabdingbar, damit ihr da keine bösen Überraschungen dann erlebt. Ja, mittendrin in Tschechien liegt dann noch der historische Kurort Karlovy Vary, Karlsbad heißt das auf Deutsch. Mit den Thermalquellen und den Flugplatz, den ihr dann dazu anfliegen könnt, der heißt Lima Kilo Kilo Viktor. Als bekennender Biertrinker hat Tschechien natürlich für mich seine absoluten Reize und ich komme an zwei Orten in Tschechien wirklich mehr als auf meine Kosten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das eine wäre Pilsen. Nicht ganz im Westen der Republik. Dort haben wir auch genächtigt und haben die Stadt ein wenig erkundet. Man kann über den Flugplatz Lina anfliegen, Lima Kilo, Lima November. Von dort geht's dann für circa 30 Euro kann man dann in die Stadt fahren. Und in Pilsen, ja, wird das Urquellgebräu hergestellt, das wir hier auch in Deutschland kennen. Und zum anderen, die zweite schöne Stadt in Tschechien ist České Budovice, Lima Kilo Charlie Sierra. Und auch hier gibt es Bier und nämlich das gute Budweiser Bier. Die Brauerei hat sogar ein Werksmuseum dabei, das ihr besuchen könnt. Mein letzter Besuch war es definitiv nicht in Tschechien. Auf jeden Fall möchte ich auch gerne nochmal die Stadt Brünn ganz im Süden von Tschechien erkunden. Was einem auffällt, Tschechien ist eigentlich nicht sehr groß. Also wir haben es in den 4 Tagen, in denen wir unterwegs waren, wirklich von Ost, Süd, Nord, West gut durchqueren können und hatten dann gerade mal 10 Flugstunden auf der Uhr. Das wird sich nächstes Jahr mit unserer Polenreise ein wenig ändern. Womit wir jetzt nach oder in die Slowakei weiterfliegen möchten und beim ersten Blick auf die Karte, ja, stellt sich raus, die Slowakei ist kein Nachbar mehr. Das heißt also, der Flug in die Slowakei wird uns zwangsweise entweder über Polen, über Tschechien oder über Österreich von Deutschland aus dorthin führen. Und die Slowakei ist ein Land, das von vielen Burgen und Schlössern gezeichnet ist. Und das ist natürlich auch immer zwangsweise so. Burgen und Schlössern bringen natürlich auch viel Historie mit. Die Burg Zips wird dann eines der bekanntesten Burgen sein. Man kann den kleinen Flugplatz Spiska Nova Ves, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der 4-Letter-Code lautet Lima Zulu Sierra Victor, oder über den größeren Platz von Poprad Lima Zulu Tango Tango anfliegen. Es würde sich empfehlen, dass man über einen Mietwagen nachdenkt. Wenn ihr von Poprad aus startet, dann habt ihr eine gute Ausgangslage, um auch die Hohe Tatra mit Gipfeln von bis zu 2600 Metern zu erkunden. Ich mag diese östlichen Gebiete persönlich sehr gerne. Die Menschen dort sind aufgeschlossen, sie sind freundlich. Es stellt für sie kein Hindernis dar, wenn man ihre Sprache nicht spricht, weil sie dann eben Englisch sprechen. Sie sind unglaublich gastfreundlich und von daher wird es auch nicht mein letzter Besuch in Polen, Tschechien oder auch der Slowakei sein. Aber zum guter Letzt möchte ich euch noch die Slowakei-Tipps mit an die Hand geben. Für die Einreise ist keine grenzpolizeiliche Abfertigung und auch keine Zollkontrolle erforderlich. Und es gibt auch keine Nutzung von Airports of Entry. Wenn ihr nach oder in die Slowakei fliegt, dann ist natürlich ein Flugplan für grenzüberschreitende Flüge vorgeschrieben, außer von und nach Tschechien und Polen. Der Transpondercode lautet wie bei uns 7000 und bei grenzüberschreitenden Flügen entweder den zugewiesenen Code behalten oder ihr müsst umstellen auf 2000. Die angesprochenen Wetterinformationen in Englisch, den Link haue ich euch unten in die Shownotes rein, dann könnt ihr mal die Homepage besuchen. Und die Ultraleichtflugzeuge sind in der Slowakei ebenfalls herzlich willkommen. Sie brauchen keine Genehmigung, aber ein Sprechfunk und ein Transponder und ein ELT ist gefordert. Wenn ihr die Grenze überfliegt, dann müsst ihr euch bei Bratislava FIS melden. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß in Polen, in der Slowakei, in Tschechien. Wenn ihr in České Budovice seid, dann Prost, lasst euch das Bier dort schmecken oder auch in Pilsen. Beide Städte, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Ich wünsche euch many happy landings, bleibt gesund.